würde jetzt auf ein Bild kommen, was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, und ich würde halt sehen, dass es hier nicht kleine Einzelteile gibt, sondern wir ein großes Puzzlestück sind, was zusammengehört in Europa. Und wir müssen uns jetzt unsere Teilchen zusammensetzen und als großer 3D-Puzzlekörper aufstehen und dieser Welt die Stirn bieten und wirklich unser Ding durchziehen. Und damit meine ich jetzt nicht wild um uns zu schießen oder sonst irgendetwas, sondern das, warum wir gegründet wurden, wie wir gegründet wurden als Friedensprojekt, als die größte nationale, ja, als ein Experiment, was wirklich jetzt auch viele Jahre durchgehalten hat und doch auch mit seiner gesamten Vorgeschichte dazu geführt hat, dass wir 80 Jahre Frieden hatten unter den Völkern in Europa, was dermaßen zerstritten war, dass es eigentlich kaum ein Jahr gab, in dem nicht Riesenkriege irgendwo herrschten. Das müssen wir hinkriegen, dass wir als eine Person aufstehen und genau das tun, was wir sind, unser Europa, unsere Demokratie vor dieser im Niedergang befindlichen Welt zu vertreten. Einfach stur bleiben. Stur bleiben und sagen, wenn ihr wollt, okay, aber wir sind nicht irgendjemand. Wir haben die Macht. Wir sind die Nachfahren der Griechen, der Römer und so weiter und so fort, der Franzosen, der Briten. Und was wollt ihr uns eigentlich erzählen? Ja, wir haben so viel gelernt durch unsere Fehler. Und was ihr jetzt macht, ist das zu wiederholen, was unsere Vorväter falsch gemacht haben. Und das müssen wir nicht noch einmal. Und diesen Punkt müssen wir einfach klarkriegen und so viele mitnehmen, wie es nur irgendwie geht.
Meine lieben Hörerinnen und Hörer, heute am 10.12.2025 spreche ich mit Regina. Regina ist eine fleißige Journalistin, die uns regelmäßig bei X, ehemals Twitter, mit gut recherchierten Texten die Lage auf unserem Kontinent durch den russischen Angriffskrieg erklärt. Sie hat aber auch eine Homepage, die Antwortzeiten, wo man Texte von ihr lesen kann und ihren Newsletter abonnieren kann, was ich natürlich gemacht habe. Die Links dazu findet man natürlich auch in den Shownotes. Regina hat einen unvergleichlichen Schreibstil. Anschaulich, eindringlich, fundiert, aufrüttelnd. Also, ich versuche nichts von ihr zu verpassen. Es ist mir ein Anliegen, Reginas Bekanntheit zu vergrößern, denn Aufklärung tut so Not in dieser historischen Krise, in der wir uns befinden. Ihre Stimme ist so wichtig. Darum heute Ihre Stimme in echt, sodass auf diese Weise hoffentlich noch mehr Menschen erreicht werden. Denn hören kann man vielerorts, im Auto, in der Bahn, bei der Hausarbeit, beim Spazierengehen. Aber jetzt hat Regina das Wort. Regina, du bist Journalistin, Übersetzerin, Deutschlehrerin. Wie bist du eigentlich zum Journalismus gekommen?
Ja, also erstmal hallo zusammen und herzlichen Dank für die liebe Einleitung, Sabine. Und ich freue mich sehr, hier bei dir zu Gast sein zu können. Das ist eine schöne Sache. Und ich habe dich auch schon öfter gehört in deinem Podcast und auch deine Arbeit verfolgt. Und also das ist ein gegenseitiges Interesse, was da ist. Und ja, ich finde das toll, wenn wir uns hier vernetzen und jetzt miteinander sprechen. Ganz tolle Sache. Ja, wie bin ich zum Journalismus gekommen? Hast du Zeit?
Ja.
Das ist eine lange Geschichte. Das ist nämlich so, ich wollte ja eigentlich Lehrerin werden und habe in München Grundschullehramt studiert. Und vor dem Staatsexamen musste man damals, heute weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, einen sogenannten Staatsangehörigkeitsnachweis vorlegen, zumindest in Bayern. Und das Papier, in Bayern wurde das so ein bisschen gewertet wie irgendwie so ein Papier, was aus einem historischen Archiv gefallen ist. Ja? Also wir in München haben das unter der Hand auch Arier-Nachweis genannt. Jetzt war ja das Problem, dass mein Vater Kroate ist und die deutsche Staatsangehörigkeit bis Ende der 80er Jahre sich nur vom Vater abgeleitet hat. Ich hatte zwar eine deutsche Mutter und war auch selbst in Deutschland geboren, wie meine vier Brüder auch. die im Übrigen auch zur Bundeswehr gegangen sind. Also die waren deutsch genug, um in die Bundeswehr zu gehen. Aber bei mir hat man dann gesagt, nein, also ihre Staatsangehörigkeit ist damit nicht bestätigt und dass sie einen deutschen Pass haben, das ist nur ein Ausweisdokument, sagt nichts über ihre Staatsangehörigkeit aus. Also musste ich einen Beleg beschaffen, dass ich niemals Jugoslawin geworden bin. Also ging ich zum Konsulat, bestellte das und es dauerte genau ein Jahr, bis diese Bescheinigung irgendwann aus Belgrad kam. Ja, jedenfalls habe ich dann nicht mein Staatsexamen sofort gemacht, sondern dann auf den guten Rat einer Freundin gehört, die eben gerade ein Praktikum bei einer Zeitung machte. Und da hat sie mich gefragt, willst du da nicht auch mal was versuchen? Und da dachte ich, ja, warum denn nicht? Und so kam ich dann nach Starnberg zu einem winzigen Verlag, das war der Land- und Seebote in Starnberg. Klingt ein bisschen professionell, war es auch, aber es hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich dann so ein bisschen Feuer gefangen und mir dann gedacht, der Journalismus ist vielleicht eh besser für mich. Und dann habe ich auch gleich mein Studienfach gewechselt und auf Magister meinen Abschluss gemacht in Germanistik und das Staatsexamen dann sausen lassen. Ja, und dann habe ich meine Karriere gestartet. Ich habe dann weiter Praktika gesucht, wurde dann genommen, zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung in Dachau und habe dort auch lange als freie Mitarbeiterin gearbeitet, kam dann irgendwann zum Radio, habe da bei einem Münchner Sender lange gearbeitet, Radio Gong hieß der. Und ja, als ich dann mein Volontariat machen wollte, habe ich mich überall beworben und ProSieben hat mich damals genommen. Und dort habe ich mich dann ausbilden lassen als Fernsehjournalistin und habe dann dort eben ja das Mittagsmagazin mitbetreut und am Schluss auch selbst geleitet mit 35 Redakteuren in der Redaktion. Das war schon ziemlicher Stress, ein richtiger, fast so Raketenbusiness, schnell, laut, Adrenalin täglich bis zum Anschlag. Nach der Sendung war immer vor der Sendung. Es ging also wirklich rund. Und ja, das war ein gutes Training für Krisenzeiten. Und ja, so kam ich zum Journalismus. Später hat mich dann die Liebe allerdings nach Paris getrieben. Wohin sonst? Und ja, und der Rest ist halt dann das Leben, ne? Also die Wege des Herrn sind unergründlich. So war es dann auch bei mir. Und heute arbeite ich nicht mehr als Journalistin. Ich will das jetzt auch nicht weiter vertiefen, sondern bin jetzt dann sozusagen, hat sich der Kreis geschlossen, wieder als Lehrerin tätig und unterrichte jetzt Menschen in den sogenannten BAMF-Kursen, also die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlingen angeboten werden, unterrichte ich Deutsch und schreibe halt nebenbei, meine Leidenschaft ist Schreiben, weiter auf X und auf meinen Antwortseiten. Das ist die Geschichte.
Wir sind ja sozusagen Kolleginnen. Also ich habe ja auch Lehramt studiert und ja, als ich in Rente gegangen bin, habe ich auch eine ganze Weile diese BAMF-Kurse gegeben. Also ich habe auch Germanistik studiert, habe auch diese Zulassung dafür, diese BAMF-Kurse.
Ja.
Und naja, aber als das dann mit der Ukraine so losging und so heftig wurde, habe ich gedacht, ja, ich will mich jetzt nicht noch weiter so verpflichten. Man ist dann ja auch zeitlich verpflichtet immer. Also wenn man das, du machst das ja online, glaube ich. Ja.
Genau. Ja, das ist
Ja.
seit einiger Zeit möglich, das eben auch online zu machen. Und das ist sehr praktisch. Man muss dann wenigstens das Haus nicht verlassen. Ja, also wenn du dann immer zu den Kursen hinfährst, ich habe das eine Zeit lang auch in Präsenz gemacht, aber mit den Online-Kursen ist das natürlich sehr praktisch. Aber du hast recht, es bleibt daneben wenig Zeit. Und das merken meine Leser dann wahrscheinlich auch, wenn ich dann zwischendurch gar nichts schreibe. Und dann liegt das daran, dass ich am Vorbereiten und am
Ja,
Unterrichten
hast
bin.
doch noch was anderes zu tun. Ja,
Genau.
aber du bist ja eine ganz starke Stimme für die Ukraine. Also man merkt, da brennt ein Feuer in dir. Und deine Texte, ich lese die so gerne, weil die sind erstens gut recherchiert und sie sind in einer Sprache, die gut verständlich ist und wo man merkt, du brennst dafür. Da ist auch Gefühl drin und man merkt, du bist engagiert. Und wann hat das bei dir angefangen, dieses Brennen für die Ukraine oder ja, dass du dich da so stark machst?
Ja,
Um
also eigentlich fühlte ich mich der Ukraine sehr stark verbunden, gerade als es auch anfing, wirklich dramatisch zu werden, schon in 2021, als die ersten Truppen an die Grenzen gezogen wurden. Ja, das lag unter anderem an meinen Kontakten zur Ukraine. Ich bin ja auch Übersetzerin und hatte einen großen Kunden in der Ukraine und habe für diesen Kunden Texte übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Und ja, da hat man täglich miteinander zu tun und man lernt sich auch kennen, man wird privat, man hört, was so alles vorgeht. Und ja, ich hatte also da eben diesen Kontakt und vor allem zur Leiterin dieses Auftraggebers, das war die Anastasia Karpenko. Die kennt ihr vielleicht auch, also diejenigen, die mir folgen oder schon länger folgen. Ich habe regelmäßig über die Familie Karpenko geschrieben, über ihr Schicksal. Diese Familie stammt aus Saporischschja. Und dadurch war der Kontakt da. Wir haben ja wirklich da gesessen und gewhatsappt, als der Angriff dann losging. Und ich habe das live auch mitbekommen, wie sich diese Menschen in ihren Schutzräumen verstecken, wie sie sich dort, ja, wie sie hoffen, dass sie überleben. Und all das war natürlich sehr emotional. Aber das ist eigentlich auch nicht nur das, die ganze Wahrheit. Denn es ist halt auch so, dass dieses autoritäre Regime sich da einfach erdreistet hat, ein demokratisches Land zu überfallen, Städte auszulöschen, Kinder zu verschleppen, Krankenhäuser zu beschießen. Und wir im Westen diskutieren darüber, ob die Helden jetzt schon eine Eskalation sind oder nicht, die wir am Anfang schicken wollten. Und danach kam auch lange Schweigen, bis wir uns dann eines Besseren besonnen haben. Ich weiß noch, wie ich, es war ein Morgen, an dem ich meinen Frühjahrsputz gemacht habe, als Scholz seine berühmte Rede zur Zeitenwende gehalten hat. Ja, ich stand da, ich hatte so eine Treppe, da ist so ein Glas und das musste ich sauber machen und auf einmal liefen mir die Tränen runter. Und ich habe begriffen, wir sind tatsächlich in einer Art Krieg selbst angekommen. Das ist nicht mehr etwas, was jetzt irgendwo hunderte Kilometer weit von uns entfernt stattfindet, sondern das betrifft uns alle. Nur leider ist da eben auch nicht sehr viel draus geworden und es wurde viel verschleppt und leider nicht das Richtige getan in meinen Augen. Und dagegen habe ich dann eben immer wieder geschrieben.
Ja, es gibt so zwei Seiten. Man braucht sich ja bloß die Bilder ansehen, die Schicksale der Menschen, dieses Leid. Und ich denke immer, als ein empathievoller Mensch müsste das doch eigentlich reichen, um seine Stimme zu erheben. Und eigentlich muss man aufschreien und so. Das
Ganz
geht doch
genau.
nicht, das können wir doch nicht zulassen. Ich argumentiere jetzt auch immer, ja, es geht uns alle an, es ist ein europäischer Krieg und so. Aber das sind ja auch so rationale Sachen. Aber als fühlender Mensch müsste das doch eigentlich reichen, zu sehen, was da passiert.
Ja, aber das ist halt, glaube ich, einfach in der Psychologie eines jeden Menschen anders verknotet, vernetzt, das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Das war immer schon mein Thema, ob es nun Ungerechtigkeiten in der Schule gab oder so. Ich habe mich dann auch mit Lehrern angelegt, nicht für mich, sondern für andere. Und bin dann aufgestanden und habe gesagt, das verstehe ich jetzt nicht, das müssen Sie mir erklären, ja, weil ich es nicht ertragen kann, wenn Menschen benachteiligt werden. Aus irgendeinem Grund ist das so. Und ich fühle dann mit diesen Menschen mit und das wird dann eben auch zu meinem Thema. Aber dieses Gen hat man eben oder man hat es nicht, weil die anderen haben sich immer gefragt, was regt die sich jetzt da so künstlich auf? Ja, ich habe mich immer aufgeregt, das heißt, ich habe das immer gefühlt und damit wurde es dann auch mein Thema und anderen war das völlig egal.
Du hast ja schon über deine kroatischen Wurzeln gesprochen. Kann das sein, dass das ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass du ja einen anderen Blick hast auf Dinge?
Ja, möglicherweise schon. Also mein Vater ist, wie gesagt, Kroate. Und ja, wer damals auch die jugoslawischen Kriege erlebt hat, auch aus der Ferne, der weiß halt, wie schnell Gesellschaften zerfallen können, wie Propaganda funktioniert und wie plötzlich Nachbarn zu Feinden werden. Das geht halt so schwuppdiwupp, ja. Und mein Vater Ja, ich bin mit ihm groß geworden und ich kannte ihn immer als Verfechter der Unabhängigkeit Kroatiens. Er war Jugoslawe, also in meiner Kindheit gab es halt noch Jugoslawien. Und ja, und er hat halt alles versucht, was in seiner Macht stehend war, diese Unabhängigkeit zu erreichen. Und natürlich kann man sagen, und das ist vielleicht auch ein Punkt, warum das für mich so wichtig mit der Ukraine ist. Diese Parallelen zwischen Kroatien und der Ukraine sind eigentlich so ein bisschen frappierend. Beides sind so wehrhafte Länder, stolze Länder, die aber über Jahrhunderte ausgebeutet wurden. Und es sind immer wieder neue Herrscher gekommen und sind da drüber gerutscht und haben sich genommen, was sie wollten. Ja, und beide Länder, die Ukraine wie auch Kroatien, haben große Fehler begangen. Im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine hieß der Mann Bandera. Der ist mittlerweile sehr berühmt durch den Ukraine-Krieg, durch den Krieg in der Ukraine. Aber bei uns in Kroatien gab es das eben auch. Da gab es diesen Dr. Ante Pavelic, der eben auch ein ja noch viel grausamerer Kollaborateur Hitlers war und die schlimmsten Verbrechen buchstabengetreu umsetzte, die ihm halt abverlangt wurden. Und das ist natürlich etwas, was schwierig ist. Ich meine, als Halbdeutsche sozusagen habe ich natürlich auch das Erbe der echten Nazis, der Urnazis, natürlich auch noch mit im Gepäck. All das muss man auch überwinden. Die nachfolgenden Generationen sind natürlich dann auch nicht mehr daran schuld, aber wir müssen ja daraus lernen. Und das hat Europa halt irgendwie immer noch nicht so ganz begriffen, was das denn eigentlich bedeutet, unser Nie wieder. Und naja, jedenfalls bin ich mit diesem Vater groß geworden, der diese Unabhängigkeit wollte. Für mich war er, als ich Jugendliche war und sehr versuchte, intellektuell zu werden, da habe ich ihn als Faschisten und als Nationalisten bezeichnet. Aber nachher habe ich dann auch schon verstanden, was es denn eigentlich bedeutet, wenn man eben nicht frei sein kann, wenn man seine Herkunft nicht so ausleben kann, wie man möchte. Also von daher hat das schon auch miteinander zu tun.
Ja, es ist ja nicht nur ein Kampf für die Ukraine, das merke ich bei dir auch, sondern es ist eben auch eine Warnung vor Russland, die ich auch bei dir spüre, wenn ich deine Texte lese. Du willst uns vor etwas warnen und das ist dir ganz wichtig.
Ja, natürlich. Also wenn diese russischen Staatsmedien, dieser gesamte Apparat, wie er in den letzten Jahrzehnten ganz Europa beherrscht hat. Ich meine, wir hatten ja wahnsinniges Glück, dass wir in Westdeutschland aufwachsen konnten. Ja, sich vorzustellen, natürlich haben die Menschen in der DDR auch ein lebenswertes Leben geführt. Menschen schaffen es irgendwie dann schon, sich zu arrangieren und auszukommen. Aber es ist für mich doch, wenn ich höre, wie es in der DDR war im Vergleich zu uns im Westen oder wie es war, als ich hier in Kroatien meine Großmutter besuchte und man nicht mehr wusste, was gibt man ihr jetzt eigentlich zu essen. Sie hatte keine Zähne mehr im Mund. Die Versorgung war hier auch nicht so toll. Und ja, die Pfirsiche waren aus, die man leicht geben konnte, ja, und dann gab es dann da auch nichts mehr, ja. Entweder wuchs es am Baum oder es war nicht mehr da. Und das ist natürlich irgendwie schon schlecht. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Natürlich gab es immer Tourismus in Kroatien. Die Deutschen sind gerne hierher gefahren, weil es so billig war. Aber wie die Bevölkerung auf dem Land gelebt hat, das ist ja jetzt nicht unbedingt zu vergleichen mit dem, was wir an Standard hatten. Meine Großmutter hatte ein kleines Plumpsklo draußen im Garten. Die hatte einen Wasserhahn in ihrem gesamten kleinen Häuschen. Und wir haben irgendwie gelernt, dass man nicht täglich duscht, sondern die Mutter uns auf dem Herd Wasser zubereitet, um uns irgendwie alle paar Tage mal die Haare zu waschen. Ja, das waren Survival-Trainings für uns, wenn wir hier im Urlaub waren, verstehst du? Und naja, es geht ja auch nicht nur um Wohlstand. Es geht einfach darum, dass dieser russische Apparat Auch wenn man sagt, Jugoslawien hat sich ja so abhängig gemacht. Nein, es war halt trotzdem in diesem großen Konzept mit drin. Und das hat halt eine Welt geschaffen, in der ich persönlich nicht leben möchte. Ja.
Umso unverständlicher ist es ja, dass jetzt in den neuen Bundesländern ja so viele AfD-Wähler sind, die sich offensichtlich zurücksehnen nach dem autoritären System. Also
Ja.
ich verstehe es nicht. Ich denke immer, gerade da müssten die doch anders drauf sein. Aber
Ja gut.
offensichtlich fehlt ihnen da eine demokratische Geschichte vielleicht, um ja, das
Ja, aber
wirklich
es
so
ist
zu
halt
sehen.
auch leicht, in so eine Nostalgie zu verfallen. Es gibt ja auch viele aus unserer Generation, die denken, ach, früher war es doch alles irgendwie gemütlicher. Ja, in den Kohlzeiten oder davor sogar noch. Ne, irgendwie hatte Deutschland da so eine Ordnung, alles war irgendwie easy peasy, wenn es dann nicht diese blöden Hippies gegeben hätte und so weiter und so fort, ja. Aber das ist ja gar nicht wahr. Als ich Kind war, wurden wir im Auto von Polizeibeamten mit Maschinengewehr gestoppt, weil meine Mutter irgendwie nach Bader-Meinhof ausschaute. Ich habe keine Ahnung, ja, war natürlich nicht so. Also sie sah irgendwie schon irgendwie sehr modern aus. Aber naja, also da waren ja Situationen, die es aktuell jetzt gerade gar nicht so gibt in unserer heutigen Zeit. Ja, also es ist ja völliger Quatsch zu sagen, damals war ja alles viel besser, ne?
Ja, ich bin oft von Hamburg nach Berlin gefahren, noch zu DDR-Zeiten, weil mein Bruder da studierte. Und ach, allein diese Transitstrecke
Ja.
war schon, man durfte ja nicht von der Straße abkommen. Und es war so eng, irgendwie hat sich das angefühlt. Man war dann, und wenn man dann an der Grenze war, hat man auch hoffentlich wäre ich nicht
Ja,
gefilzt.
natürlich.
Oh, und dann standen sie da mit ihren Gewehren und oh, es war so bedrückend, ja. Aber der Anlass, dass wir jetzt heute diesen Podcast machen, der war ja unsere
Jawohl.
gemeinsame Empörung und Aufregung über diese neue amerikanische Sicherheitsstrategie. Da haben wir
Ja.
beide gesagt, nee, das
Nee.
kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Also gut, man war ja schon gewarnt von Trump. Da müssen wir jetzt drüber reden. Die Menschen müssen erfahren, was das auf sich hat. Und also gestern Abend war
Ja.
ja Markus Lanz, da habe ich mich ein bisschen geärgert über die, wie heißt die, Gaub.
Ja, ich habe es nicht gesehen, muss
Hast du
ich
nicht gesehen?
sagen.
Die hat das so runtergespielt. Und sie hat aber auch von Elmar Thewissen Widerspruch bekommen. Also, das ist alles Hysterie. Also, ich finde, die Aufregung ist berechtigt. Was sagst du?
Ja.
Jetzt erklär uns das mal, was das auf sich hat.
Mit der nationalen Sicherheitsstrategie,
Ja.
ja. Also als ich vergangene Woche morgens, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es zuerst gesehen habe, ich habe erst kürzlich das Wall Street Journal abonniert. Und ich schätze mal, dass ich das dort morgens gelesen habe. Und das ist auch wirklich so, dass ich morgens aufwache, direkt zum Handy greife und schaue, was ist los. Und ich las etwas von dieser nationalen Sicherheitsstrategie und las weiter und las weiter. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Bin aus dem Bett gesprungen und habe mich sofort dran gesetzt und versucht, irgendwie Informationen darüber zu kriegen oder sie eben auch weiterzugeben. Und es hat so lange gedauert, bis die Leute aufgewacht sind. Der Spiegel hat ja am Abend erst irgendwie mal sowas verkündet. Da hatte ich ja morgens um 6 schon irgendwie drei Beiträge darüber geschrieben. Ja, also das muss man sich mal vorstellen, wie
Ja, bei uns sind immer
unterschiedlich
alle
das
ein bisschen
auch
langsam.
wahrgenommen wird, welcher Sprengstoff in dieser nationalen Sicherheitsstrategie eben drin steckt, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die deinen Podcast hören, sowieso darüber informiert sind, was die nationale Sicherheitsstrategie ist. Aber um es eben noch mal kurz zu sagen, unter anderem steht da eben drin, dass die USA, so wie es J.D. Vance eigentlich auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, mit kritischem Blick nach Europa schauen und letzten Endes entrüstet sind, wie Europa, insbesondere auch Deutschland, sich eben entwickelt. Und das ist halt, man wird dort erschlagen von verschwörungstheoretischen Vokabeln wie Bevölkerungsaustausch, Letzten Endes ist diese nationale Sicherheitsstrategie eigentlich eine für mich Kriegserklärung, eine Ankündigung eines Regime-Changes, den Amerika davor hat, indem es dann eben sagt, dass es eben proaktiv Widerstand gegen die aktuellen Regierungen in Europa unterstützen möchte und eben großes Interesse daran hat, dass patriotische Parteien in Deutschland dann eben in Europa insgesamt halt zum Zug kommen. Also es gilt nicht nur für Europa, da wäre es die AfD. Es gibt natürlich auch noch andere wie in Frankreich oder auch in anderen Ländern, ganz genau. Ja, also das ist entrüstend, das ist schlimm, dass Trump hat damit sozusagen 80 Jahre Sicherheitsversprechen einfach mal so aufgekündigt. Das ist quasi das umgedrehte Handbuch des Kalten Krieges in meinen Augen. Und Europa steht jetzt plötzlich nicht mehr unter US-Schutz, sondern unter US-Bedrohung, in Anführungszeichen Beobachtung, so wie es das nennt. Aber da wird es dann eben auch mehr geben. Und das ging von heute auf morgen über Nacht. Also das ist schon krass. Es ist noch ein Unterschied, ob der Vizepräsident nun bei der Münchner Sicherheitskonferenz ideologischen Quatsch erzählt. Aber das jetzt so schwarz auf weiß zu lesen, vor sich zu haben, sozusagen als Kirsche auf der Torte, nachdem wir die 28 Punkte erst einmal verdauen mussten, in denen klar wurde, dass Russland hier ein Papier geschrieben hat, was der amerikanische Präsident als sein eigenes verkauft und dann noch behauptet, es sei in Zusammenarbeit mit der Ukraine entstanden. Das sind so viele Schockmomente, die wir momentan erleben. Ich komme aus der Schnappatmung gar nicht mehr raus, wie du dir vorstellen kannst, liebe
Ja.
Sabine. Wie geht es dir damit?
Ja, ich habe gestern, als ich das gesehen habe, jetzt Florenz heißt sie, Florenz Gaub, die das so runterspielte, ach, wir sind alle hysterisch und ist doch im Grunde alles gar nicht so schlimm und das ist ja nur Papier so ungefähr. Ja, mein Kampf war auch Papier, ja. Also,
Ja, ganz genau.
so, hier wird ja nun schwarz auf weiß niedergeschrieben, was die wollen. So, was das Ziel ist. Das Ziel ist, also Europa zu zerschlagen in einzelne Nationalstaaten wieder, die kann man besser handeln, ja. Und dann
Ja.
ärgere ich mich auch über den Merz, der dann auch wieder irgendwie ins nächste Fettnäpfchen tritt gestern und sagt, ja, wenn zu Trump, wenn er nicht mit Europa sprechen will, dann kann er doch wenigstens mit Deutschland sprechen. Also,
Ja,
hallo? Er
ja,
hätte doch sagen
ja.
müssen, entweder sie sprechen mit Europa oder Europa ist nicht mehr an der Seite Amerikas. Wir sind ein Europa. War schon toll, auf Twitter war ja denn eine riesige Welle mit den
Ja,
ganzen,
aber ja,
ja.
aber heute Morgen habe ich auch noch mal dazu geschrieben und ich bin heute Morgen mit einer Art gewissen Optimismus aufgewacht und ich möchte das jetzt momentan auch so sehen, zumindest für diesen Tag. Und vielleicht sehe ich das morgen auch wieder anders. Das ist auch tatsächlich so. Es ist sehr stimmungsgeleitet bei mir, weil ich einfach manchmal denke, es hat gar keinen Sinn mehr. Oder ich mir denke, Moment, da steckt doch noch was anderes dahinter. Und ich habe mir heute das auch noch von Merz angeschaut. Gestern Abend habe ich das alles nicht mitgekriegt. Ich musste unterrichten und war also heute mit frischem Kopf dran und dachte mir, was könnte denn da noch hinter stecken? Und habe mir gedacht, Moment mal, Moment, vielleicht ist das ja doch auch eine Art Strategie, wo sich jetzt, und da hoffe ich eben drauf, sich die Europäer tatsächlich mal an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, okay, Trump, wenn du uns so plump kommst und uns so dermaßen drohst, dann spielen wir jetzt mit dir dein Spiel, aber so, dass du es halt nicht merkst. Und ich vermute, es kann natürlich sein, dass es die typische Merz'sche, ja, Entgleisung war, die wir ja auch schon öfter gesehen haben. Also von daher, es gibt viele Gründe, das so zu sehen. Aber ist es denn nicht möglich? Und seit gestern hören wir eben diese Widerborstigkeit aus Europa, die wir so noch nicht gehört haben, ja? Gestern hat Merz schon Richtung USA gesagt, dass das so wie geplant, dass er da skeptisch ist und dass es unvorstellbar sei. dass die Ukraine Lande abgeben müsse und so weiter und so fort. Oder vorgestern war es sogar schon, als sie sich in London trafen. Und man dann eben gesagt hat, Moment, wir schicken euch jetzt unsere Ideen. Dann schaut ihr da mal drauf. Also das war eigentlich das erste Mal, wo sie so ein bisschen versucht haben, Farbe zu bekennen oder sich ein bisschen mal aufgerichtet haben aus dem gesamten Geschleime, was vorher stattfand. Ne? Da habe ich das erste Mal etwas gehört, was sich in irgendeiner Weise davon unterschied. Und ich habe jetzt die Idee, dass möglicherweise es so ist, dass Merz diese Nachricht droppen sollte, dass er sagen sollte, okay, wenn du Europa nicht willst, dann nimm doch uns in Deutschland, um Trump zu demonstrieren, ach, meine Spalterei à la Putin funktioniert prima, das fängt ja jetzt schon mal gut an. Und ausgerechnet Deutschland, das wichtigste Land in Europa, fällt jetzt auf meine Sachen rein und möchte sich jetzt hier schon wieder anbiedern. Da sind sie doch, die angeblich so moralischen Europäer, und schieben sich jetzt in die erste Reihe. Das ist so offensichtlich, liebe Sabine, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es tatsächlich so ist, sondern dass die Mannschaft, die europäische Mannschaft inklusive Ukraine, gesagt hat, so, und wir verteilen hier jetzt verschiedene Rollen. Und Merz spielt jetzt diesen Ball. Und Deutschland ist das trojanische Pferd. Hier kann Trump denken, ach, meine Strategie geht auf. Und sie wird es nicht. Es ist sozusagen vorgespielt. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, man möchte
Aber
manchmal
das ist
Mäuschen
natürlich,
sein.
ja, also es sind natürlich alles Vermutungen. Wir stecken nicht drin und es gibt viele verschiedene Denkrichtungen da auf alle Fälle. Aber ich möchte diese Strategie jetzt irgendwie suchen und erkennen, und momentan sehe ich da was, und vielleicht liege ich damit auch völlig falsch. Und
Wir
dann werde ich
werden
es auch
sehen.
schreiben.
Stell dir vor, du wärst der engste Berater von Merz. Was würdest du ihm raten?
Ja, nicht mit offenen Karten zu spielen und sich eben tatsächlich den drittnächsten Schritt schon zu überlegen, bevor der nächste überhaupt kommt. Im Grunde genommen schon das Ziel zu kennen und von hinten nach vorne aufzubauen, aufzurollen, um eben gewappnet zu sein. Und ich würde ihm tatsächlich aber auch irgendwie zu verstehen geben, dass er sich mit Psychologen umgeben muss, um diese Psychologie zu knacken, die da gerade stattfindet. Wie geht man überhaupt mit einem krankhaften Narzissten um? Wie macht man das? Und wie tritt man ihm am besten entgegen, ohne eine Eskalation wiederum auszulösen? Das wären meine Ideen. Das ist natürlich alles leichter gesagt als getan, aber das, was bislang war, ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, einem Narzissten in den Hintern zu kriechen. Das bringt genau nichts. Das macht einen selbst schwach und der Narzisst wird einen niemals ernst nehmen. Man muss eben diese Hebel finden, warum es eigentlich so ist, dass in dieser nationalen Sicherheitsstrategie dieser Wahnsinn steht, dass unsere Demokratie ja gar keine echte ist und wir die Freiheitsrechte unserer Bürger eben mit Füßen treten. Und Trump selbst, der diese Worte formuliert, macht es selbst mit seinen eigenen Leuten und ist der fetteste Verbündete dann jetzt von einem Putin, der ein Kriegsverbrecher ist, der sein Volk in die Gulags sperrt, sobald sie irgendwie Piep sagen. Wie kann das sein? Das hat doch alles überhaupt keinen logischen Hintergrund, mit dem Prinzen aus Saudi-Arabien befreundet zu sein und so zu tun, naja, Dinge passieren, und zu wissen, dass er womöglich derjenige ist, der den Auftrag gegeben hat, Khashoggi zu zersägen in der türkischen Botschaft. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Hier wird überhaupt nicht in diese Richtung kritisiert, denn dort passieren die Verbrechen. Wir werden kritisiert, die versuchen, diese Rechte einzuhalten, nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Europäer natürlich auch oftmals daneben liegen und vieles falsch gemacht haben. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber uns gerade ausgerechnet das vorzuwerfen und uns deswegen bekämpfen zu wollen, das ist ja purer Wahnsinn.
Ich denke mir immer, es kann doch irgendwie nicht sein, dass Leute wie wir, die wir uns informieren, die Bücher lesen und Podcasts hören, dass wir mehr wissen als diese Regierungsverantwortlichen. Das müssen die doch auch wissen. Die müssen doch auch Bescheid wissen. Die müssen doch auch wissen, dass es echt ums Ganze geht jetzt. Und das betrifft die doch auch. Deren Leben ist doch auch ruiniert, wenn der Putin sich durchsetzt mit seinem Terror und seinem Imperialismus.
Ja.
Hoffentlich geht jetzt endlich da mal ein Ruck da durch die Länder. Ist ja so, egal, wenn Ungarn nicht mitmacht, macht es eben nicht mit. So, aber wir Demokraten, wir tun uns jetzt zusammen und werfen unsere ganze Kraft in die Waagschale. Das geht die doch auch an. Die haben doch auch Familie irgendwie, die haben doch auch Kinder, die müssen sich doch auch Sorgen machen. Das kann doch nicht sein, dass die uninformierter sind als wir. Das kann ich einfach nicht glauben.
Nee,
Was
das
ist das
glaube ich
hier?
auch nicht, aber ich denke, dass da halt irgendwelche Machtgefüge halt sind. Und natürlich, und das ist so ein bisschen wie das, was ich beim Fernsehen erlebt habe, du hast puren Stress den ganzen Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es gibt gar keinen Tag, wo du mal irgendwie wirklich ausspannen kannst, ja. Kommt immer irgendein Anruf und irgendwie ist immer was wichtig. Und es ist immer alles ganz dringend. Das heißt, es gibt ja nicht nur die Ukraine, es gibt ja nicht nur die USA, es gibt ja auch die Rentenreform, es gibt ja auch das Bürgergeld und was auch immer da auf dem Programm steht, was auch wirklich, oder ach, keine Ahnung, die Industrie, die einem auf den Sack geht. So, und dann sind dann eben aber auch diese Machtgefüge innerhalb der eigenen Parteien. Man muss sie sich vielleicht auch vorstellen, wie irgendwie sich wenig wohlgesinnte Familienmitglieder in einer Familie, ja, und jeder möchte irgendwie den Ton angeben, ja, da gibt es in der CDU eben Kräfte, die durchaus bereit wären, A, mit der AfD zu kuscheln oder B, es voll und ganz so zu machen, wie Trump es vormacht, ja, und die genau diesen Kurs eigentlich auch favorisieren. Das sind halt solche Opportunisten, die halt irgendwie Morgenluft schnuppern und sich denken, komm, lass uns das doch jetzt hier mal durchziehen. Und das ist das Rezept für die nächsten Jahrzehnte. Und wir machen uns hier ein schönes Leben. So, und dann gibt es dann eben diese anderen Kräfte, wie ein Kiesewetter oder ein Röttgen, die halt noch irgendwie versuchen, die Sache bei Laune zu halten, dass man halt sagt, hey, Moment mal, das war jetzt eigentlich nicht die Idee. So, und ich denke, es ist so schwierig, A, in diesen Themen durcheinander, B, in dieser, was sind denn da, wer hat denn da das Sagen oder wer stellt sich da gerade wieder nach vorne, wer rutscht sich in die erste Reihe, wer hat das Ohr des Kanzlers oder, ne, das ist so unfassbar unübersichtlich, dass man als Bürger natürlich das Gefühl haben muss, die haben es ja überhaupt nicht unter Kontrolle. Und haben die das denn immer noch nicht begriffen? Ich bin mir sicher, dass sie es begriffen haben, aber sie wollen es halt nicht wissen, weil sie es halt auch nicht so fühlen, weil sie eben ganz gerne mit Trump Geschäfte machen möchten und ganz gerne mit Putin wieder Geschäfte machen möchten, und zwar gleich morgen. Ja, am besten gestern. Da gibt es ja nun einige, von denen wir öffentlich hören, die sich öffentlich vor Kameras stellen und uns das erzählen. So, und das ist der Punkt. Und dann gibt es dann irgendwie eine Regierungslinie, die sagt, nein, also wir stehen auf der Seite der Ukraine und wir möchten auch bis zum Ende da mit ihr mitgehen und wir werden alles tun, dass die Ukraine also jetzt nicht ihr Land abgeben muss. So, und das passt halt alles hinten und vorne nicht zusammen. Und in diesem Chaos, in dieser Gemengelage, weiß der Bürger natürlich überhaupt nicht mehr, was los ist und macht halt den Fernseher aus, ja. Oder macht ihn gar nicht erst an oder liest auch nicht mehr, sondern hat nur so eine dreuende Angst, dass die Industrie kaputt geht, die Atombomben bekommt und alles ganz schlimm ist und noch mehr Migranten aus der Ukraine und mein Sohn soll bitte nicht in den Kampf gehen und ja, das ist alles eine große Katastrophe.
Wir sind ja in so einer Bubble, so relativ informiert.
Relativ.
Ja, relativ informiert, aber ich bin immer erschrocken. Hier so bei uns hier im Dorf und so, also wie uninformiert die Leute sind. Also es ist erschreckend. Also viele Experten, die mir und dir geläufig sind, kennen die gar nicht. Die haben noch nie was zum
Ja.
Beispiel von Gustav Kressel gehört oder Carlo
Ja.
Masala oder Claudio Major. Wer ist das denn? Also auch Leute, die Zeit haben. Also das, dieses immer, nur keine Zeit haben, das nehme ich den Leuten immer nicht so ab, denn die haben ja Zeit, in Urlaub zu fahren, die haben Zeit, sich alle möglichen Mistfilme anzugucken, die haben Zeit, Party zu machen, die haben Zeit, sich Kochsendungen anzugucken im Fernsehen. Also das irgendwie kann es nicht sein.
Es fehlt das Interesse, ja, weil sie zu schnell fertig waren mit diesem gesamten Thema. Für die war das so ganz schnell Schluss. Ich habe Freunde, die mir dann auch sagen, naja, aber guck dir doch mal an, diese dicken Autos von den Ukrainern, was wollen wir denn da machen? Ja, das sind doch wirklich korrupte Verbrecher und guck dir das doch mal an und jetzt kommen sie hier hin und das sind Menschen, die in die Kirche gehen, die aufgeräumt sind in ihrem Kopf, aber sie überhaupt nicht sieht den die Mühe gemacht haben, nur irgendeinen weiteren Artikel zu lesen, als das, was irgendwann mal so groß vor ihnen auf der Bildzeitung stand, vorher irgendwie im Kiosk aufgeschnappt und das bleibt in den Köpfen hängen und es ändert sich nicht. Da ist es einfach fest betoniert und da gibt es auch kein Fortkommen. Wenn du dann erzählst, ja du, also ich habe da ja andere Erfahrungen und erzähle von meinen Kursen oder von der Situation von Anastasia, die ich dann eben erzähle, dann ist da schon ein Zuhören und dann ist dann schon so, ja, du hast ja recht. Aber dieses Eigeninteresse existiert halt einfach gar nicht, ne?
Muss erst wieder eine neue historische Krise her.
Ja.
Also ich bin auch manchmal ratlos. Also gut, ich versuche so in meinem kleinen Rahmen eben was zu machen. Und ich denke dann immer, ja, so eine begabte Journalistin wie du, also du kannst ja wirklich toll schreiben. Ich finde
Ach,
das klasse,
schön.
ja, weil das ist irgendwie nochmal anders als ein Fachbuch. Deine Sprache erreicht, glaube ich, nochmal ein anderes Publikum. Und deswegen eigentlich so eine Journalistin wie du müsste viel mehr Eingang finden in die Medien. Gut, jetzt machen wir hier unseren kleinen Podcast. Aber was können wir nur tun, Regina? Wir haben ja auch einen Brandbrief geschrieben. Gut, den haben da irgendwie 3.500 Leute
Na,
unterschrieben.
immerhin.
Immerhin,
Aber
ja, zu dir
es
ist
ist
wenig, ja.
weniger als du. Ich habe ja so gestaunt, am Sonntag haben ja alle Europafahnen geteilt und ich habe das dann auch irgendwie gemacht und habe darüber geschrieben, This is my flag. Und dann gucke ich da gestern und denke so, what? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. 6.500 Likes hat dieses Ding gemacht, ja. Das ist, glaube ich, der größte. Der erfolgreichste Post, den ich je in meinem Leben hatte, glaube ich. Ich schätze schon, ja. Also es ist ja nicht so, als würden die Leute nicht irgendwie ein bisschen nachdenken. Also, ne, so. Aber wenn ich mir die Seele aus dem Leib schreibe, dann mittlerweile hat sich mein Lesepublikum bei Twitter jetzt zumindest ein bisschen dran gewöhnt und die mir folgen, wissen, dass sie da auch längere Texte haben. Aber oftmals schreibe ich da und dann habe ich irgendwie 70 Leute, die da irgendwas angeguckt haben. Das ist auch schon so ein bisschen frustrierend. Ne?
Bin ja so ein Bücherwurm.
Du auch noch unbedingt Harry Potter, das ist so
Ja,
toll.
ich habe mir gestern angefangen, diese Folge anzugucken mit dieser Lehrerin. Wie heißt sie nochmal? Was?
Umbridge.
Das ist ja AfD
Ja,
in
Umbridge.
Reinkultur. Und
Ja,
dann mit ihrer suffisanten Stimme. Ach, ihr Lieben, wie
danke.
sie da so redet. Aber also die Art, wie sie redet, der Gegensatz zu dem Inhalt, den sie darüber bringt, unglaublich. Also ja, muss ich noch zu Ende gucken.
Ja,
Ja, mir
aber zum Beispiel dieser Post mit Dolores Umbridge hat
genau,
überhaupt
ja.
nicht funktioniert. Ne? Verstehe ich nicht. Also eigentlich müsste man sie auch kennen. Und dass Dolores Umbridge eigentlich die Verkörperung, sie ist die
Ja.
Inkarnation der AfD. Interessiert keinen, kommt nicht an. Ne? Also wenn ich an meine Schulzeit denke, wie schlimm das noch war, was für ein Ausländerhass dort von den Lehrern gespiegelt wurde. Ich erinnere mich noch mit Grauen und mit Angst an den Grundschulunterricht, wo der Lehrer erst einmal eine Handvoll Kinder nach vorne gerufen hat, die er irgendwie als Zigeuner bezeichnet
Nein.
hatte. Und die mussten ihre Nägel vorzeigen, ihre Hände vorzeigen, ob die Hände schmutzig sind. Mit welcher Angst ich in die Schule gegangen bin und nochmal vorher schnell zur Toilette gelaufen bin, um mir meine Hände auch garantiert zu waschen, um nicht auch da zu stehen, wo ich ja doch auch ein halbes Ausländerkind war, aber auch wirklich nur halb, weil meine Mutter sich um alles gekümmert hat und alle dachten, ich bin halt einfach nur deutsch. Da war so viel unterschwellige und auch offensichtlicher Ausländerhass da. Und das hat sich ja natürlich auch irgendwie, das wird nicht nur mal bei mir in der Klasse gewesen sein, das kann ich mir nicht vorstellen,
Also ich
ja.
habe das nicht erlebt. Ich glaube, ich hatte Glück. Ich bin ja zur selben Schule gegangen wie Wassily Golot in
Ach,
Bad
guckst du,
Pyrmont.
tatsächlich, ja.
Zum, ja, Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont. Das war meine Schule. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich richtig dankbar für diese Schule. Also ich hatte gute Lehrer.
Ja,
Also ich habe das nicht
ja.
erlebt. Gut, nun war, damals war das noch nicht so, gab es noch nicht so viele Migranten, als ich zur Schule gegangen bin. Aber wir haben da doch irgendwie so ein humanistisches Weltbild mitbekommen. Und der Wassily Golot, der war auch ein paar Mal wieder da an meiner Schule und hat da
Aha.
ein Projekt gemacht damit mit Schulklassen, also Klasse.
Ach,
Ist eher
toll.
so, ich bin eher so geprägt, so von Ablehnung. Meine Familie kommt ja aus Pommern und meine Mutter hat schlimme Sachen erlebt, als sie nach Pyrmont gekommen ist. Also die haben die
Ja.
Flüchtlinge total abgelehnt und zum Beispiel mein Bruder, wir hatten auch nicht so viel Geld damals, und mein Bruder hat sich Taschengeld verdient und hat Wäsche ausgetragen. Und der ging
Ja.
zur Realschule. Meine beiden Brüder gingen zur Realschule. Und dann hat ein Lehrer meine Mutter getroffen und hat zu ihr gesagt: Wissen Sie, wenn Sie Ihr Kind nicht ernähren können, dann schicken Sie ihn doch zur Hauptschule und nicht auf die
Ach, das ist
Realschule. Also
unverschämt,
solche
ne?
Sachen, schlimme Sachen erlebt. Aber, und das war auch mit ein Grund, dass meine Mutter dann gesagt hat, nee, auf die Realschule kommt Sabine nicht. Sabine geht zum Gymnasium, Gott sei Dank.
So, Gott sei
Also
Dank.
die hat eigentlich auch immer so dafür sich eingesetzt, dass ich als einziges jüngstes Mädchen in der Familie
Ja, da die
ja,
größten Chancen
eine gute
gekriegt hast.
Schulbildung hatte und ja, Beruf erlernen konnte. Mein Vater war auch so drauf, wieso braucht die einen Beruf? Die heiratet ja
Das
doch. Also, ja,
hat
also
mein
ich hatte eine
Vater auch gesagt.
Ja, hat
Du
eine
kannst
starke
ja
Mutter.
Fotografin werden oder eine Bankangestellte. Da sind die bei der Bank, da sind die Damen immer so nett, hat mein Vater zu mir gesagt.
Ja.
Nur deine Brüder werden studieren. So, und dann war ich also dermaßen angespitzt, kannst du dir vorstellen. Du kennst mich jetzt ein bisschen. Und wer hat dann studiert? Natürlich ich.
Ja.
So.
Ja, wir gehörten so, ja, eben so auch zu dieser Generation, wo wir haben ja für Gleichberechtigung gekämpft. Ja, und ja, das hoffe ich, dass das doch irgendwie nicht wieder zurückgeschraubt wird.
Ja,
Was
das
ich noch
wäre
sagen
schön.
wollte, also wenn ich so dich bei Twitter lese, dann fällt mir auf, wie verbindlich du bist. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen fauler, aber mir
Ja.
fällt auf, du bedankst dich, du sprichst die Leute mit Namen an. Und ich habe so gedacht, dieses Social Media ist ja auch so ein. Eine Schlangengrube und auch so ein unpersönliches Ding. Und da können wir vielleicht von dir lernen. Also machst du das bewusst?
Ja, ich glaube, das ist einfach ein Teil von mir, dass ich eben auf Menschen, die auf etwas von mir reagieren, auch eben selbst reagiere. Und ja, dann finde ich, es ist das Mindeste, mal einen Emoji zu schicken. Das ist das Häufigste, was ich wahrscheinlich zurückschicke, weil ich dann doch relativ viele Leser habe und auch Kommentatoren. Da kann ich nicht mit mehr Zeit darauf eingehen. Aber häufig, wenn ich eben, also ich versuche auch, ich glaube auch, dass ich von den mittelgroßen Accounts bin, wahrscheinlich derjenige bin, der am meisten retweetet von ganz normalen Druckoleuten, ja. Ne? Man sieht die gar nicht so häufig, ja, aber ich finde, dass Menschen, die mir zurückschreiben, oftmals noch den viel besseren Gedanken hatte, als ich ihn hätte je ausdrücken können, ja. Und das möchte ich auch protegieren und weitertragen, oder ich möchte mich zumindest bedanken. Und wie du schon sagst, Twitter ist eine Schlangengrube. Wenn wir halt untereinander nicht mit dem Mindestmaß an Respekt miteinander umgehen und der eine schreibt dir etwas wie, boah, toll auf den Punkt gebracht, dann schreibe ich doch zumindest, das ist aber lieb von dir. Weil es ist doch eigentlich völlig normal, jemand gibt dir Blumen, dann kannst du doch nicht sagen, ja, ich drehe mich mal weg, nimm die und geh. Das halte ich persönlich jetzt nicht für den richtigen Umgang, und es kostet viel Zeit, das ist wirklich auch so ein Problem, und oftmals schaffe ich es auch nicht. Und dann muss ich halt auch damit leben und die anderen müssen auch damit leben. Aber soweit es mir eben irgendwie möglich ist, versuche ich da eben schon zu reagieren. Und ja, das ist mir ein Anliegen.
Ich werde mir das
Außer
auch
die
ein bisschen mehr
Leute.
zu Herzen nehmen, weil ich merke das selber, wenn mir zum Beispiel jemand antwortet mit Namen. Oh, Biene, das hast du ja gut gesagt. Also wenn ich mit Namen angesprochen werde, dann macht das was mit mir. Und das weiß man ja eigentlich als Lehrerin. Das Erste, was ich
Ja.
gemacht habe, wenn ich eine neue Klasse hatte, ich habe die alle mit Namensschildern fotografiert, damit ich die sofort mit Namen ansprechen kann. Also das ist
Ja,
unglaublich
genau.
wichtig, Menschen
Sehr.
also mit ihrem Namen anzusprechen. Und deswegen habe ich auch manchmal ein Problem mit Twitter, mit diesen ganzen komischen Namen. Also das kann ich mir dann auch nicht merken. Was ist Mickey Mouse, was weiß ich, wie sie sich da nennen.
Finde ich auch schwierig.
Ja, also ich finde es schon, deswegen habe ich auch irgendwann gedacht, ich zeige mich. Also ich zeige mein Gesicht, ich zeige, wer ich bin. Ich bin nicht mehr berufstätig, mir kann nicht mehr so viel passieren. Mit meinen Kindern wäre ich da jetzt auch vorsichtiger, aber
Ja, ich
ich
hatte
bin
nicht.
68, also ist dann so, dann ist es so, ja. Also
Ja.
das ist mein Privileg jetzt, dass ich das machen kann. Und das hat auch was gebracht. Man bringt den Menschen sich selbst näher. Man kommt zusammen. Und ja,
Ja.
und dieses Menschen wenigstens mit ihrem Namen anzusprechen, das hat was. Also ich habe ja ein bisschen nochmal wieder zurückgelesen, um mich auf den Podcast vorzubereiten. Und da ist mir das aufgefallen, wie nett und verbindlich du bist. Und da, ja, können wir uns eine Scheibe von abschneiden.
Dankeschön, das freut mich, dass das auch gefallen ist. Wobei ich es nicht absichtlich so tue, sondern eben das so einfach meine Art ist.
Du bist einfach so nett. Na, das hat, glaube ich,
Vielleicht zu
auch was,
nett.
diese Fähigkeit zur Empathie und dies nicht weggucken können, wenn es ungerecht wird. Eigentlich sollte das ja normal sein, aber ist es
Ja, das ist
anscheinend nicht.
richtig.
Ja, was denkst
Dann,
du? Was
ja.
müssen wir Europäer unbedingt verstehen? Sehr
Ja,
gerne.
also ich würde jetzt auf ein Bild kommen, was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt. Und ich würde halt sehen, dass es hier nicht kleine Einzelteile gibt, sondern wir ein großes Puzzlestück sind, was zusammengehört in Europa. Und wir müssen uns jetzt unsere Teilchen zusammensetzen und als großer 3D-Puzzlekörper aufstehen und dieser Welt die Stirn bieten und wirklich unser Ding durchziehen. Und damit meine ich jetzt nicht wild, um uns zu schießen oder sonst irgendetwas, sondern das, warum wir gegründet wurden, wie wir gegründet wurden als Friedensprojekt, als die größte nationale, ja, als ein Experiment, was wirklich jetzt auch viele Jahre durchgehalten hat und doch auch mit seiner gesamten Vorgeschichte dazu geführt hat, dass wir 80 Jahre Frieden hatten unter den Völkern in Europa, was dermaßen zerstritten war, dass es eigentlich kaum ein Jahr gab, in dem nicht Riesenkriege irgendwo herrschten. Das müssen wir hinkriegen, dass wir als eine Person aufstehen und genau das tun, was wir sind, unser Europa, unsere Demokratie vor dieser im Niedergang befindlichen Welt zu vertreten. Einfach stur bleiben. Stur bleiben und sagen, wenn ihr wollt, okay, aber wir sind nicht irgendjemand. Wir haben die Macht. Wir sind die Nachfahren der Griechen, der Römer und so weiter und so fort, der Franzosen, der Briten. Und was wollt ihr uns eigentlich erzählen? Ja, wir haben so viel gelernt durch unsere Fehler. Und was ihr jetzt macht, ist das zu wiederholen, was unsere Vorväter falsch gemacht haben. Und das müssen wir nicht noch einmal. Und diesen Punkt müssen wir einfach klarkriegen und so viele mitnehmen, wie es nur irgendwie geht.
Ja, und ich denke mal, wir, das sind ja du und ich. Und
Danke.
deswegen ist es nicht egal, ob Regina was sagt oder nicht, oder Biene Alarm was sagt oder nicht. Ich höre mal, ja, bringt doch sowieso nichts. Doch, wir sagen damit auch, uns kriegt ihr nicht. Wir bleiben auf der demokratischen Seite, wir kämpfen dafür. Wir, das sind du und ich. Und es ist wichtig, dass wir was sagen. Und wenn es nur ein kleiner Podcast ist oder ein Text auf Twitter oder auf deinen Antwortseiten, es ist eine Stimme, die rausgeht. Und wenn das viele machen, dann ist es eben ein größeres Wir.
Toll, bei dir zu sein. Herzlichen Dank.
Ich
Ein
danke dir
tolles
auch.
Gespräch. Und ja, ich hoffe, dass es viele Leute hören und sich inspiriert fühlen, auch selbst engagiert zu sein. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und wenn man es nur in den Weihnachtsgesprächen am Familientisch macht und dort seine Idee vertritt, ohne Angst zu haben und zu sagen, nein, ihr seid zu denkfaul, wenn ihr denkt, ach, das ist doch alles viel einfacher, wenn die Ukraine kapituliert. Und warum dieses große Drama, warum dieses lange Sterben, das ist nicht damit gegessen. Und wenn Putin damit durchkommt, dann wird es ein Wladiwostok bis Portugal geben. Und das ist keine Metapher, sondern das ist seine Ideologie und die will er bis zum Ende durchführen. Und wenn wir das alle irgendwie beim wann auch immer verstanden haben, dann werden wir auch dagegen ankommen.
Danke, Regina. Ich werde weiter eine Followerin von dir bleiben und immer, ich habe ja auch das abonniert, bekomme ja auch immer die E-Mails. Ich habe mir in meinem E-Mail-Account extra einen Ordner gemacht, Regina,
Ja,
wo ich die
super.
ganzen Texte reintue, damit ich
Ja.
das dann auch mal so gesammelt habe.
Dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin in unserem gemeinsamen Kampf gegen den Weltwahnsinn, jetzt von beiden Seiten, von Amerika und Russland, und den Zuhörern gutes Gelingen auch in dieser Sache, dass wir stark sind und immer stärker werden.
Regina, ich wünsche dir
Danke,
was.
Sabine. Ja,
Bis
ich
zum
dir auch.
vielleicht nächsten Mal.
Genau. Bis dann.
Bis
Tschüss,
dann.
tschüss.
Tschüss.